Kirche muss wieder mehr Geschichten erzählen. Dazu gibt ja in der Bibel genug Vorlagen und genug Stoff. Aber das Umsetzen für die jeweilige Sprache des aktuellen Zeitraums. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die sich in Kirche engagieren, die für Kirche sprechen können. Und diese Zentralisierung auf bestimmte Personen oder auch Berufsgruppen, dass das, glaube ich, auch ein Bild ist, was dann eben wieder nur ein Teil der Kirche abbildet. Unabhängig davon, dass ja in der Außenkommunikation Ehrenamtliche zum Beispiel, Laien und Laien, auch so gut wie gar nicht vorkommen. Die Kirche muss vielleicht auch stärker wieder lernen, aushalten zu können, dass die Menschen selber wählen. Die Kirche hat ja oft gesagt, wir legen fest, welche Angebote es gibt und die Leute kommen dann schon.
Hallo und guten Tag, hier ist der Yeet Podcast, der Podcast für Glaube und Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Griegert und zu Gast in diesem unserem Podcast ist diesmal Christian Schnaubelt. Christian ist freier Journalist, Sozialwissenschaftler, Kommunikationswirt, engagierter Katholik und Schottland-Fan aus Bochum. Er ist außerdem Inhaber von Comwirt, einem Büro für Non-Profit-Kommunikation, Journalismus und Social Media, Chefredakteur und Herausgeber der Portale cut.de und explizit.net, Lehrbeauftragter des Studienprogramms Medien der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, Mitorganisator der ökumenischen Tagung Kirche im Web und noch so vieles, vieles mehr. Schön, dass du da bist, lieber Christian.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann heute.
Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in der Aufzählung?
Nee. Man sieht, ich bin so ein kleiner digitaler Weltenbummler. Habe natürlich immer mein Herzen in der Kommunikation gehabt. Ich habe damals auch bei der Evangelischen Medienakademie in Frankfurt angefangen. Und seitdem bin ich auch sozusagen Frankfurt ein bisschen treu geblieben. Und dann kamen noch weitere Stationen in Düsseldorf, Aachen und dann in Bochum zu, wo ich ja aktuell auch wohne.
Wie schön. Christian, zum Start. Es ist gute Tradition, dass wir zu Beginn unserer langen Podcast-Folgen immer erstmal mit einer kleinen Schnellfragerunde einsteigen. Dadurch sollen unsere Gäste ein bisschen persönlich vorgestellt werden. Es gibt 7 Fragen, jedes Mal ganz neu ausgedachte, die du spontan beantworten darfst. Bist du bereit?
Ich werde es versuchen, ja.
Dann geht's los. Frage Nummer 1. Du kommst aus Bochum, haben wir gerade gehört. Deshalb muss ich fragen, über wen kannst du eher lachen? Bastian Pastewka oder Thomas Hermanns? Sind ja beide aus Bochum auch.
Pastewka.
Sehr schön. Frage Nummer 2. Dein liebster Grönemeyer-Song, vielleicht sogar einer vom Bochum-Album?
Ja, ist natürlich, das Bochum-Album ist auf jeden Fall das und da ist natürlich Bochum auch in der neuen Version natürlich Nummer 1. Letztes Jahr war ich noch im Jubiläumskonzert in Ruhrstein.
Oh, wie cool. Frage Nummer 3. Die schließt sich dann ja quasi direkt an. Currywurst oder Spaghetti Bolognese?
Nee, das ist ganz klar. Das ist die Currywurst. Kann auch nur eine geben. Die Dünninghaus-Currywurst, die beste Currywurst Deutschlands. Ja. Da gibt's keine Diskussion. Vor allem nicht mit Frankfurtern.
Nein, und, ja, und ich glaube, das werden noch eher die Berliner sich vordrängen,
ja,
oder?
Ja, die auch. Genau.
Ja, okay. Ja, passt zum Themenkomplex. Frage Nummer 4. VfL Bochum oder SG Wattenscheid 09?
Natürlich der VfL, ja.
Dann mein herzliches Beileid.
Ja, dankeschön.
Für alle da draußen, die nicht so fußballaffin sind, zur Erklärung, der VfL Bochum ist gerade in dieser Saison abgestiegen aus der ersten Bundesliga. Aber nächstes Jahr geht's wieder auf, würde ich sagen.
Das hoffen wir, ja.
Frage Nummer 5. Welches war deine weiteste Reise bisher?
Meine weiteste Reise war zum Weltfahrtfahrertreffen nach Südkorea.
Oh, wow. Spannend.
Das war übrigens das Weltfahrtfahrertreffen, was dann evakuiert werden musste wegen einem Taifun, wo wir auch mit 2000 Deutschen und insgesamt 40.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern teilgenommen hatten.
Wow, ach du Jemine, ziemliches Abenteuer dann, oder?
Auf jeden Fall, also das ist sehr abenteuerlich, ansonsten war ich davor auch schon in Japan, USA mit den Pfadfindern, das war aber jetzt dann etwas normaler als der Besuch in Südkorea, ja. Wow. Wo auch dann übrigens der nächste Weltjugendtag ist.
Ah, spannend. In Seoul. Ja, dann hat sich die nächste Frage quasi erübrigt. Ich wollte dich fragen, Frage Nummer 6, Pfadfinder oder Messdiener?
Ja, eindeutig Pfadfinder. Ich war zwar beides, aber ich bin auch bis heute noch aktiver Georgs-Pfadfinder. Genau.
Sehr schön. Ja, dann sind wir schon fast durch. Letzte und 7. Frage. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
Ein perfekter Tag sieht für mich da aus, wenn A, mein Handy noch Akku hat und B, ich die gemütliche Minute Zeit habe, den Beginn und den Ende des Tages offline zu verbringen und damit sozusagen gut rein- und rauskommen in den Tag. Sozusagen dann abends ist bei mir immer Offline-Zeit. Ja, und dann morgens auch. Ja.
Klingt gut.
Und wenn das klappt und nicht beruflich unterbrochen wird, dann ist es ein optimaler Tag. Und ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön. Vielen Dank, das waren schon die 7 Fragen. War wirklich eine schnelle Runde. Danke dir. Wir machen noch ein bisschen mit deiner Person weiter. Mhm. Ich habe gelesen, in deinem Abi-Jahrbuch stand über dich, der wird mal Bundeskanzler oder Journalist. Wie kam denn das?
Ja, genau. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich schon, also während meiner Schulzeit eigentlich schon in der Schülerzeitung aktiv war. Also dieses Kommunikation, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich habe dann auch, wie gesagt, die Abi-Zeitung mit organisiert und später auch bei dem Schülerpraktikum bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gemacht. Also es war immer schon irgendwie, dass das mit diesem Schreiben, Medien, das war irgendwas. Und das Politische kam da eigentlich eher, dass ich Schülersprecher war, mich also für die Interessen der Schülerinnen und Schüler meiner Schule engagiert hatte. Und dann hat das eben einer gesagt, wir haben jetzt in 2 Wochen, da haben wir Abi-Nachtreffen nach 30 Jahren. Oh. Und dann kann man zumindest sagen, Bundeskanzler hat es nicht geklappt, aber zum Journalisten hat es gereicht.
Genau, war ja
wobei das ja eine gute Voraussetzung ist. Wolfgang Clement war zum Beispiel auch, Ministerpräsident NRW war auch Journalist. Also es gibt ja so ein paar. Allerdings ist das nicht mein angestrebtes Ziel. Berufswunsch.
Ach, der hat nur zu verständlich. Ist wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, dieser Job. Ja. Das ist, ja, du bist, du hast es gesagt, Journalist geworden und bist jetzt Chef von gleich 2 Portalen, kat.de und explizit.net. Warum gleich 2 und was sind da die jeweiligen Schwerpunkte?
Ja, also gegründet habe ich eigentlich das Portal Explizitnet mit dem Pater Eckhard Bieger aus Frankfurt zusammen. Wir hatten damals die Idee, wir wollen also unabhängig von Bistumsmagazinen oder Kirchenzeitung einfach katholische Nachrichten publizieren. Mhm. Und haben das damals gemeinsam mit dem Aschendorf Verlag aus Münster gestartet, das Projekt. Und das, seitdem besteht das Portal, so deutschsprachige Nachrichten. Und kat.de ist dann später hinzugekommen. Das ist ja vor allem ein Portal, was Kommentare und Nachrichten aus der katholischen Welt impliziert. Und genau, als dann der bisherige Chefredakteur Maximilian Alexander Schmidt sozusagen in die Elternzeit ging, genau, habe ich das dann von ihm übernommen und bin jetzt Chefredakteur und Herausgeber seit 1.1.2024. Und es war ein spannender Job, da nochmal zu versuchen, hinter die Dinge zu schauen und Berichte zu machen. Und alles können wir natürlich mit den großen Portalen wie katholisch.de, Domradio und so nicht mithalten. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen da bewusst in diese Nische gehen. Und damit einfach auch Diskussionen anregen. Mhm. Und wir verstehen uns auch als Nachwuchsportal. Also wir haben gerade 2 junge Redakteurinnen, die wir bei kat.de quasi auch in der Arbeit ausbilden. Weil schön. Dieser Nachwuchsarbeit war uns immer wichtig. Und wir arbeiten dabei auch mit der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt zusammen. Mhm. Damit dem Medienstudiengang unter Professor Wolfgang Beck. Und wir versuchen da so ein bisschen eben auch junge Menschen an Medienarbeit heranzuführen und die dann auszubilden. Und auch die Studierenden von St. Georgen mit zu begleiten in Texten. Und das war so ein bisschen eine Idee, vielleicht von dem, was man selber so erlebt hat im Journalismus, das auch weiterzugeben. Ne? Und jetzt zu zeigen, wir versuchen da auch die nächste Generation von Journalistinnen und Journalisten auf die Bahn zu bringen. Ja.
Toll, ist so wichtig, diese Sache. Du bist übrigens auch Vorsitzender des Vereins Publicatio, das habe ich noch gar nicht genannt, der wiederum auch Herausgeber von diversen Portalen und Veröffentlichungen ist. Was macht denn dieser Verein genau?
Ja, wir haben einfach damals überlegt gehabt, wir brauchen einen Rechtsträger, um explizit eine kat.de und weitere Aktivitäten zu betreiben und haben damals auf einer Buchmesse vor einigen Jahren, haben wir uns getroffen mit verschiedenen Redakteuren aus ganz Deutschland und haben dann den Verein Publicatio ins Leben gerufen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der eben die Nachwuchsförderung und die Förderung der Meinungsbildung oder Meinungsfreiheit eben unterstützt. Und damit wollen wir eben gerade auch neben dem Betreiben der Portale eben auch die Nachwuchsförderung unterstützen, dass wir eben auch Ausbildungsseminare, Recherchereisen haben wir zum Beispiel nach Rom schon finanziert für junge Studierende des Medienbereichs, dass wir so ein bisschen wirklich diesen Nachwuchs weitergeben wollen, ja, diese Nachwuchsarbeit. Ja.
Ich höre schon raus, an dir ist ein ziemlicher Idealist verloren gegangen, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist wohl wahr. Ich bin mal gefragt worden, warum ich nicht einfach irgendwo mir einfach gemacht hätte und irgendein Marketing von irgendwelchen Konzernen oder anderen gegangen wäre.
Ja, ist naheliegend.
Aber ich glaube, das hätte irgendwie nicht zu mir gepasst, dieses tu Gutes und rede darüber. Dieser ganz alte Satz, den ich irgendwann mal kennengelernt habe im Normal meines Studiums in Frankfurt, der hat mich schon irgendwie begleitet.
Ja.
Na, das muss ich schon sagen. Deswegen arbeite ich ja auch primär für NGOs. Ne, wo die katholische Kirche der größte ist, aber eben auch Vereine, Pfadfinder, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, bestimmte Stiftungen, Jugendstiftungen, wo ich sage, das ist eher so die ideelle Arbeit, die ich unterstützen will mit meinem Know-how und jetzt weniger Schuhe verkaufen, genau, oder Kerzen für einen biblischen Shop. Nicht, dass die ja auch nicht gute Arbeit da machen würden, auch Gutes tun würden, aber ich glaube, das hat sich vielleicht auch schon von damals so, von der Abi-Zeit sich so ergeben.
Ja, ja. Dein Büro ist ja auch, ne, spezialisiert für Non-Profit-Organisationen, habe ich.
Ja, genau, genau.
Ja. Publikatio, nochmal zurück. Der Verein ist auch Herausgeber dessen, was der eigentliche Anlass ist, dass wir uns heute jetzt für diese Podcast-Folge treffen, nämlich dein zweites Buch, das du veröffentlicht hast. Und das trägt den Titel Gott ist online. Passt erstmal super zu den Themen unseres Podcasts. Aber gerade dieser Titel, wir haben auf der letzten Kirche im Web-Tagung drüber gesprochen, da hast du das angedeutet, dass gerade dieser Titel auch tatsächlich Kritik hervorgerufen hat. Inwiefern denn?
Da ist aber der Aschendorf Verlag, bei dem ich mich sehr bedanke, dass wir das Projekt mit ihm durchführen konnten in Münster, war am Anfang nicht so ganz sicher, ob das nicht Leute irgendwie auch blasphemisch oder irgendwie anders einschätzen könnten, denken könnten, oh, da maßt jetzt jemand sich an, sozusagen Gott jetzt auf ein Medium zu verbinden. Ich fand es aber sehr witzig, bei der gerade von dir genannten Tagung Kirche im Web habe ich ja dieses Buch vorgestellt und da hat auch eine Kollegin gesagt, ich bin extra nur wegen des Titels gekommen zu diesem Workshop, ne? Weil sie gesagt hat, okay, das ist ein bisschen herausfordernd auch und wir haben auch bei dem Titelcover, da sieht man ein Kreuz, von dem so WLAN-Sendesymbole ausgehen. Das haben wir auch ganz bewusst gewählt, weil wir sagen, es geht auch um die Sendungsgedanken von Kirche, von kirchlicher Kommunikation und dass das alles eben geerdet ist auf den Glauben an Gott und deswegen fanden wir das auch so passend. Genau, da war es auch nicht so ganz einfach, auch die zulassende Website zu registrieren.
Oh ja.
Ne? Aber weil da natürlich auch Sachen mit Gott teilweise gesperrt sind. Aber genau, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir dabei geblieben sind, weil ich glaube, es passt ganz gut zu diesem Leitfaden. Der soll ja vor allem auch anregen, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen und das auszuprobieren. Mhm. Ich habe nämlich oft so erlebt, dass in kirchlichen Strukturen da oft immer erst mit Datenschutz oder mit anderen Problemen oft immer, ach, das schaffen wir nicht, das können wir nicht machen. Und mit diesem Leitfaden möchte ich so ein bisschen, gerade auch Leuten, die in Kirchengemeinden aktiv sind, ehrenamtlich oder hauptamtlich, so ein bisschen auf die Mutspur bringen, zu sagen, versucht doch mal was. Versucht es einfach mal im Kleinen, es muss nichts Großes gleich sein. Aber es gibt halt viele Chancen, da sich ja auch die Kommunikationsblase total verändert hat.
Ja. Ja, fangt einfach mal an, probiert mal was aus sozusagen.
Genau,
ja. Genau. Ich habe den Titel auch jetzt gar nicht für meinen Teil so verstanden, dass Gott nur online ist. Das wäre ja wahrscheinlich ein möglicher Kritikpunkt, sondern eher, dass Gott ist auch online und dass man das vielleicht auch endlich wirklich mal wahrnimmt.
Ja, genau. Und vor allem auch, dass Gott auch über andere verschiedene Kanäle wahrnimmt. Also wir kennen das ja alle noch mit dem Wort zum Sonntag, das ja jetzt auch gerade Jubiläum hatte, oder die Fernsehgottesdienste, die immer noch über 1 Million Menschen erreichen. Und es hat halt, und das war auch die Ausgangslage für das Buch, war, es gibt ja eine neue Studie der beiden Kirchen aus dem letzten Jahr, wo das Buch entstanden ist, die gesagt hat, mehr als die Hälfte der Menschen in Gemeinden werden nur noch online erreicht. Sozusagen. Und da habe ich gesagt, also wenn mehr Leute online als einem Präsenzgottesdienst teilnimmt oder an anderen Veranstalten, war das mit auch der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nochmal wichtiger, diesen Schritt in das Medium zu gehen, zu sagen, das auszubringen, wobei sich das für mich auch nicht ausschließt. Ich bin ein großer Freund von crossmedialer Kommunikation. Mhm. Also ich betreue auch noch Printprodukte im Bistum Essen zum Beispiel von Vereinen oder von anderen Organisationen bis hin eben dann zu Social Media. Und ich glaube, gerade dieses geänderte Kommunikationsverhalten, was, glaube ich, durch Corona nochmal sehr stark verstärkt worden ist, das haben ja auch die ersten Untersuchungen gezeigt, dass das jetzt nochmal ein Grund ist, sich nochmal wirklich, wenn man Glaubenskommunikation jetzt im Jahr 2025 planen will, dass man da eigentlich an einer Online-Kommunikation nicht vorbeikommt.
Du bist nicht alleiniger Autor, es gibt auch noch Co-Autoren. In dem Fall brauche ich nicht gendern, das sind, glaube ich, alles männliche Personen.
Ja,
wer ist noch mit dabei?
Kann man auf jeden Fall auch als Kritik sehen, genau. Ich habe tatsächlich noch mehr Unterstützung geholt. Mhm. Genau, ich bin ja der Herausgeber des Buches, aber es haben noch mehrere Leute mitgearbeitet. Ein großer Mitarbeiter war Dr. Eckhard Bieger, sozusagen, der ist Jesuit, der das Medienstudiengang in St. Georgen damals ins Leben gerufen hat. Und der war früher dann Fernsehbeauftragter des ZDF. Der katholischen Kirche und hat also sehr viel nochmal von diesen Ideen reingebracht und hat gezeigt, wie man auch diese vom Fernsehen die Elemente übertragen kann. Mhm. Ein weiterer Partner war Professor Wolfgang Beck von der Hochschule St. Georgen, der Nachfolger von Eckhard Bieger quasi im Medienstudiengang und Professor Pastoraltheologie. Genau, der hat sich vor allem auch nochmal der Frage gewidmet, wie sich nach Covid das geändert hat. Mhm. Und wir haben auch, das ganz spannend ist, wir haben mit Dr. Georg Planck, aus Österreich von dem Portal pastoralinnovation.org noch einen Autor gefunden aus dem deutschsprachigen Raum, der sich vor allem mit der Entwicklung in den USA beschäftigt hat. Ah, okay. Und das haben wir wollten mit dem Buch also wieder nicht nur, ach ja, die Deutschen machen wieder ein Buch wie deutsche Kirche verstehen und Kommunikation machen, sondern wir haben gesagt, wir wollten auch ein bisschen sozusagen über den großen Teich oder über den Kirchturm hinaus gucken. Und er beschreibt in einem Beitrag zum Beispiel sehr stark nochmal, wie Gottesdienst, die Großveranstaltungsgottesdienste und übertragenen USA funktionieren. Die kommen ja oft aus dem evangelikalen Bereich. Und er hat dann auch einige besucht und er beschreibt so ein bisschen davon, was können wir davon mitnehmen. Mhm. Ja, das passt natürlich nicht alles zu uns, was vielleicht in den USA in diesem Bereich läuft, aber von der Grundidee einfach nochmal zu schauen, wie passt man auch die Inhalte, Abläufe eines Gottesdienstes an die medialen Bedürfnisse, gerade jüngerer Zielgruppen an. Das ist, glaube ich, was, wo auch noch die deutsche Kirche lernen kann, weil schön und gut Fernsehgottesdienste bei ARD und ZDF sind, sie verfolgen noch immer dem Schema F. Nämlich wir orientieren uns am Kirchbuch, aber vielleicht weniger an einem Setting, die sagt, wir orientieren uns mal an den Sehbedürfnissen der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, zudem findet sowas wie Interaktion, was ja nun über diverse Portale möglich wäre, nicht begleitend da in aller Regel, sondern häufig erst hinterher, ne? Also wenn überhaupt.
Genau, also klassischerweise gibt es immer noch bei Fernsehgottesdienst zum Beispiel die Telefonhotline, genau, die auch, wie ich mitbekommen habe, rege genutzt wird immer noch bei Veranstaltungen. Aber ich glaube, gerade diese Interaktionsmöglichkeiten, die bieten ja die große Chance auch sozusagen aus der One-Way-Kommunikation rauszukommen und auch, und das ist vielleicht auch nochmal ein Bogen, mitten im Schreiben des Buches kam das ganze Thema Künstliche Intelligenz auf einmal hoch. Und das habe ich natürlich auch versucht einzubringen, dass das natürlich auch eine Chance gibt, dass man zum Beispiel Texte nochmal in andere Sprachen, in andere Zielgruppen ummünzen kann oder Audio. Also man gibt natürlich die Chance, noch mehr Leute zu erreichen als vielleicht früher. Ja. Mir hat es ganz praktisch geholfen, weil ich sehr oft lateinische Texte vom Vatikan übersetzen muss. Ich habe zwar noch ein großes Latinum machen müssen an der Schule, ein bisschen ist auch noch hängen geblieben, aber bei der lateinischen Verlautbarung des Heiligen Vaters ist es dann doch hilfreich, wenn eine KI uns da unterstützt, wobei wir bei Publikatio ja auch ein ganz klares Credo haben, am Anfang und Ende muss immer ein Mensch stehen. KI kann natürlich als Werkzeug hilfreich sein, allerdings bringt es auch genauso wenig, jetzt KI zu vergöttern und zu sagen, das ist jetzt das, was alle Probleme löst. Wenn halt eine Organisation nicht bereit ist auf dialogische Kommunikation, dann hilft auch die KI nichts.
Ja, ja.
Ich sage nur, das ist so ein Beispiel eben, wie spät erst die Deutsche Bischofskonferenz im Social Media Bereich aufgebaut hat.
Ja.
Da ist jetzt ein sehr engagierter Kollege, der da arbeitet bei der DBK, der das wirklich sehr gut macht, aber eigentlich muss man schon sagen, das war eigentlich viel zu spät. Da hat Kirche, auch Amtskirche zumindest, auch verpasst, vielleicht schon eher da auch Möglichkeiten anzubieten. Da war aus meiner Sicht immer die evangelische Kirche ein Stück weiter als die katholische Kirche. Genau.
Ja, in Räume zu gehen, wo Menschen eben sind. Du hast, glaube ich, bei KI im Buch die schöne Unterscheidung gemacht. KI ist nicht unbedingt ein Heilsbringer, aber ein Chancenbringer, ne?
Genau. Sehr viele Chancen, wenn man das behutsam und sinnvoll einsetzt. Genau, aber wie gesagt, aber weil es eben neue Zielgruppen und andere Möglichkeiten der Kommunikation ermöglicht.
Ja. Ja. Ja, dann lass uns mal in ein paar Thesen und Themen vom Buch reingehen. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben dazu, die ich ganz spannend fand. Am Anfang des Buchs führst du so ein bisschen in den Begriff der Glaubenskommunikation überhaupt ein und markierst eine, zumindest für mich, eigentlich recht verblüffende Erkenntnis. Die mündlichen Überlieferungen, wie sie Eingang in die Bibel gefunden haben, sind gar nicht so weit weg von der direkten Kommunikation, wie sie heute betrieben wird, also wie WhatsApp, Telefonate, Videokonferenzen oder Chats und Kommentare in Social-Media-Kanälen. Also was macht diese Art der Kommunikation aus für dich?
Ja, ich glaube, das ist immer noch der Faktor Mensch, der das weitergibt. Ne? Also ich glaube, es ist noch was anderes, ob ich eine E-Mail bekomme oder eine direkte WhatsApp-Nachricht von einem Bekannten. Ne? Also ich glaube, dass gerade dieses Weitererzählen, was zu Zeiten Jesu ja auch ein Großteil die Grundlage für die Evangelien war, man erzählt es weiter, dass das auch, neudeutsch heißt es ja bei uns heute Storytelling. Ne? Und,
genau.
Und ich glaube, das ist das Gute auch oder auch das Wichtige, warum auch gerade kirchliche Kommunikation in Messenger und andere Sachen reingehen muss. Klammer auf, das Datenschutzproblem ist dann nochmal was Besonderes.
Klar.
Aber trotzdem, ich glaube, die Chance, weil es halt von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Und der Mensch kann sich halt Geschichten besser merken als Fakten und Überzeugungen. Und ich glaube, das ist das, Kirche muss wieder mehr Geschichten erzählen, die dann, dazu gibt ja in der Bibel genug Vorlagen und genug Stoff, aber das Umsetzen für die jeweilige Sprache des aktuellen Zeitraums.
Ja.
Mir geht es also nicht darum, jetzt zu sagen, alles muss neu gemacht werden, alles muss hip gemacht werden und alles andere ist es nicht. Es wäre nichts Fataleres, wenn Kirche versucht, künstlich jetzt modern und jung zu sein, wenn aber der Inhalt nicht passt. Ja. Also ich glaube, man muss wirklich gucken, die Bibel bietet so viele und die Arbeit der Kirche in Deutschland bietet so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. So, und ja. Ich glaube, da kann gerade eben Online-Kommunikation und auch gerade KI, wie gesagt, ein Chancenbringer sein, da die Türen zu öffnen.
Auch gerade auf spezielle Zielgruppen sich zuzubewegen, ne, mit speziellen Angeboten.
Genau, ich glaube, das ist es so, ich sag mal so, das Gießkannenprinzip, was man früher hatte, man sagte, man erreicht mit einer Kirchenzeitung die meisten Zielgruppen, das funktioniert halt heute nicht mehr. Es gibt, das hat ja auch die letzte Studie gezeigt, der MDG, dass es eigentlich nicht mehr ein Medium gibt, mit dem alle Katholikinnen und Katholiken in Deutschland erreicht werden. Mhm. So, und dass deshalb diese Aufstellung sowieso notwendig ist und aus meiner Sicht ist sie auch inhaltlich notwendig und um eben nochmal später die verschiedenen Bedürfnisse der Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörerinnen auf die einzugehen.
Ja. Interessant ist ja, dass Kirche, hast du gerade gesagt, Menschen mit Kommunikation erreichen kann, die Menschen nahe kommt, also Storytelling. Ein Aspekt davon, der in einem Kapitel vorkommt im Buch, ist auch das Erzählen in Bildern. Also Professor Wolfgang Beck hat den geschrieben, den Text, und beschreibt dort, dass mit Social-Media-Plattformen wie YouTube und Instagram, er sagt, ja, eigentlich ein iconic turn stattgefunden hat, so nennt er das. Also eine deutliche Aufwertung des Bildes gegenüber Texten. Und Kirche war da ja mal ganz stark drin, das schreibt er auch an anderer Stelle. Im Barock zum Beispiel hat die Kirche diese Kommunikation mal exzellent beherrscht. Was glaubst du, warum ihr das heute so schwerfällt?
Ja, ich glaube, das habe ich in dem Buch auch geschrieben. Ich habe da mal sowas geschrieben wie hier so, die frohe Botschaft ist die gleiche wie zur Zeit Jesu, aber die Form und Wege der Glaubenskommunikation sollten sich stets wandeln und an die Zeichen der Zeit anpassen. Und ich glaube, wir leben einfach in einem medial oder auch bildlich geprägten Zeitalter, was früher mit YouTube und sowas angefangen hat. Ich gehe ja noch zu der Generation, wo damals dann zu den drei Programmen noch einmal RTL Sat.1 aufploppten. Ja. Und das dann wirklich so war, dass deshalb so wichtig ist, dort eben vorzukommen. Ne? Man sagt, gibt auch so ein Bild, ne? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir nehmen jetzt ja kurz, das Podcast wird ja aufgekommen, kurz nach der Wahl von Papst Leo und dem Tod von Papst Franziskus. Ja. Ich war im Januar auch selber in Rom beim Medienjubiläum noch mit Papst Franziskus. Und wenn man da im Vatikan ist, da sieht man die Macht der Bilder. Wenn jemand inszenieren kann, dann ist das der Vatikan und die katholische Kirche. Mhm. Das kann man auch kritisieren, weil da teilweise sehr hierarchische und vor allem auch patriarchalische Bilder gebracht werden. Ja. Aber das Entscheidende ist eben, ich sag mal so, das beste Beispiel ist, dass sich auch Nicht-Katholikinnen und Katholiken einen Schornstein mit einer Möwe angeguckt haben.
Das stimmt.
Stundenlang. Das, ne? Also stimmt, muss man wirklich sagen, wenn man guckt hat, dass dann auf einmal Fernsehsender gesplittet waren, das normale Programm lief, daneben war der Schornstein und dann die berühmteste Möwe der Welt, die da, ich tatsächlich auch, das könnte auch eine KI-Möwe sein, aber dann ist auf einmal die Kraft der Bilder da, ne? Ja. Und ich glaube, Kirche hat viele Bilder zu bieten, muss, glaube ich, aber wirklich gucken auch, wie sie das einmal auch vor allem authentisch rüberbringen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was Wolfgang Beck in seinem Beitrag gebracht hat und was ich auch gesagt habe, kirchliche Kommunikation muss authentisch sein. Ich sagte ja gerade das Beispiel, wenn man jetzt versucht, oh, wir müssen jetzt jung und hip sein, und dann funktioniert das nicht, weil das bei der Zielgruppe nicht ankommt, weil das anbiedernd wirkt.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, genau das ist es. Es hängt davon ab, dass Kirche es wieder schafft, authentisch Leute zu bringen, die Kirche vermitteln und die von Kirche sprechen. Mhm. Und natürlich muss es dabei auch ein paar ästhetische Vorgaben erfüllen, aber sag ich mal, wichtiger ist da der Inhalt. Mhm. Ja, also ich glaube, es sollte auch, das Buch will ja auch Mut machen, es muss jetzt keiner erstmal für 5000 Euro eine Videokamera-Equipment anschaffen, um aus einer Pfarrei, aus einem Verband was zu machen. Sondern da reicht auch ein ganz normales Handy mit ein bisschen Tricks und ein bisschen so dabei. Und ich glaube, das ist halt so dieses, das auszuprobieren und zu sagen, Kirche kann aufgrund ihres hohen Bildervielfalt eben da viele Brücken schlagen.
Ja, also es geht im Prinzip darum, überhaupt wieder anzufangen, Bilder zu produzieren und nicht den Anspruch haben, dass es Hochglanz und sonst was sein muss, sondern dass man tatsächlich auch wieder anfängt zu erzählen, was stattfindet.
Ja, das war auch eine spannende Erfahrung von Corona. Mhm. Es war ja so, dass Leute gefragt worden sind, warum gucken sie die qualitativ schlecht gemachten Videos einer Pfarrei an, wenn sie doch parallelen Fernsehgottesdienst hochproduziert bei ARD und ZDF kriegen wollen. Und was haben die Menschen gesagt? Die haben gesagt, sie möchten ihre Leute aus ihrem Beritt sehen. Sie möchten den Messdiener sehen, sie möchten die Messdienerin, die Pfarrer, die Gemeindereferentin. Und ich glaube, das ist, da geht's um die Nähe zu den Menschen und die Authentizität. Mhm. Ich selber habe auch damals im ersten Corona-Jahr, weiß ich noch, alle den ganzen Ostergottesdienst aus einer Kirche gestreamt. Auch das würde man heute anders machen. Da haben wir nämlich damals auch zu sehr uns an dem klassischen Messablauf orientiert. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum das weiterhin auch so angenommen wird. Ne? Und ich glaube, das ist ja gesagt, im Gespräch und Dialog, da ist die Kirche immer stark. Am besten, wenn sie nah bei den Menschen ist. Und genau, bei allen Kürzungen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ich komme aus dem Bistum Essen, ist eins der ärmsten Bistümer. Und ich sag mal so, wir haben schon viele Strukturreformen durchgehen müssen. Und da bietet natürlich online auch die Chance, in Lücken reinzugehen, wo vielleicht nicht mehr das personale Angebot vor Ort sein kann. Ja. Aber man, ich nenne das mal so kleine christliche digitale Gemeinschaften, da habe ich es im Buch genannt, man sich trotzdem vernetzen kann und sagen kann, okay, natürlich ist es wichtig, möglichst nah noch bei den Menschen zu sein und auch immer wieder vor Ort Anlaufpunkte zu haben, die auch im Präsenz sind. Es bringt jetzt nichts, irgendwie alles nur auf online zu schieben. Aber ich glaube, es kann auch so ein paar Lücken füllen und kann neue Anstöße geben.
Ja, im Prinzip fällt mir die ganze Zeit dieser Satz ein, der für nahezu alle Social-Media-Kanäle und deren Funktionalität gilt, Menschen folgen Menschen. Ne? So funktioniert auch unser Netzwerk und so. Also diese Möglichkeit zu sagen, sich nahbar zu zeigen, ohne dass man unbedingt immer vor Ort sein kann. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, Nähe herzustellen, den Faktor Mensch in den Mittelpunkt zu stellen.
Genau, ich glaube, das ist das auch, was Wolfgang Beck auch meinte und was man auch aus dem Beitrag aus den USA gut sehen kann, ne? Wie dann, da ist es natürlich auch sehr stark noch an Personen gebunden, aber ich glaube, es ist halt die große Chance, dann Menschen zu erreichen, wenn man ihre Sprache spricht. So, und das bedeutet, man muss authentisch sein und nah dran. Und genau, und das hat, glaube ich, der Beitrag von Dr. Georg Planck auch nochmal gezeigt, der sich ja vor allem sehr intensiv auch mit seinem Buch Rebuild mit der Entwicklung der Kirche in den USA auseinandergesetzt hat. Und sagt eben auch, Kirche muss vor allem sinnlich sein. Das ist sein Wort, das fand ich am schönsten eigentlich in seinem Text, dass Kirche eben am besten auch, weil jeder kennt das, eine katholische Kirche mit Weihrauch, mit bestimmten Sachen. Jemand hat sofort Assoziationen damit, wenn man eine Kirche sinnlich betritt. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Wir Deutschen neigen ja, oder in Europa, uns auf klare Fakten und auch zu machen. Und ich glaube, dieses Sinnliche noch mal stärker wieder in Kirche wahrzunehmen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Und das Zweite ist halt eben, das passt zu unserem Anfangsthema, auch die Menschen verbinden. Ne? Wie wir auch beim Yeet zu sagen, hier wirklich ein Netzwerk zu bilden, ein Online-Netzwerk, was sich dann in Präsenz auch trifft. Ja. Wie die Tagung Kirche Web, das ist ja auch jedes Jahr einmal im Jahr ein großes Klassentreffen der evangelisch-katholischen aus dem deutschsprachigen Raum, die eben genau die gleiche Idee haben, sich zu vernetzen, weil sich alle um Kirche und Medium kümmern. Ja.
Genau, ja. Du hast es eben schon mal erwähnt, ich glaube im Buch hast du den Begriff digitale Gemeinderäume, das finde ich ganz interessant. Also hier in diesem Podcast, sag ich mal, war schon ganz oft die Rede davon, dass digitale Räume eben auch Räume sind, wo Kirche präsent sein sollte, weil dort die Menschen sind. Das hatten wir eben schon mal auch wieder festgestellt. Aber es geht da meistens um vorhandene digitale Räume, die also schon da sind, Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Und in dem einen Kapitel, von dem ich jetzt spreche, machst du dich dafür stark, auch digitale Gemeinderäume aufzubauen und zu nutzen. Also wie stellst du dir das vor oder was hat es damit auf sich? Ich glaube, ein Beispiel ist Missio Betet, ne?
Genau, es sind so Angebote, die sind im Grunde auch durch Corona so ein bisschen initiiert worden. Es gab ja vorher immer schon wieder mal Projekte so, wie kann man mal sowas machen? Und ein Projekt ist Missio Betet, was ist eine Online-Gebetskapelle, wo Menschen eben einmal selber Gebete hinterlassen können und fürbitten, aber auch zu bestimmten Themen. Aktuell kann man zum Beispiel auch für den neuen Papst und vorher für den verstorbenen Papst beten. Spannend ist, dass die Leute das eben selber mitgestalten, dass man im Grunde den Rahmen bietet. Und ich glaube, also sag mal so, ich bin auch so ein bisschen experimentiert. Es gibt ja in dem afrikanischen Asienraum die sogenannten kleinen christlichen Gemeinschaften. Ja. Das sind eigentlich Treffen von realen Menschen in Gemeinden, in Regionen, wo in der Regel kein Priester, Pastoralreferent oder Missionar in der Nähe ist. Und meine Idee war so ein bisschen diese Grundidee aus der Weltkirche in das Digitale zu übertragen. Ah, okay. Zu sagen, warum kann man nicht, also ich könnte mir theoretisch auch eine Online-Kirche rein vorstellen, die sich erstmal darüber vernetzt und dann da auch sozusagen Bindeglied sein kann. Meine Idee war aber eher zu gucken, wie kann man eben ja die Menschen verbinden, die das gleiche Interesse haben, vielleicht aus der gleichen Altersgruppe kommen oder räumlich auch zusammen sind und denen eben digitale Treffpunkte zu ermöglichen. Ja. Ein anderes Beispiel war zum Beispiel, das haben wir vom Publikatio von dem Verein auch begleitet, wir haben im Spiel Minecraft mit einem Bereich Holy Blocks eben auch ein Projekt gemacht, was damals auch im Innovationsforum der Deutschen Bischofskonferenz erwähnt worden ist. Da haben wir eben Möglichkeit, mal, dass 4 Gruppenstunden mit dem Spiel Minecraft durchgeführt werden konnten.
Ah,
das ist
also
ein Spiel, wo man vielleicht für die Hörerinnen und Hörerinnen, ein Spiel, wo man so eine Art Lego-mäßig sich Landschaften erstellen kann, digital. Und die Firmlinge konnten halt selber sich einen eigenen Gruppenraum bauen, die konnten sich eine eigene Kirche, eigenen Gebetsraum machen. Und darum geht's mir. Die Räume sollen die Leute selber gestalten können. Im Grunde braucht man nur eine blanke Fläche. Ich sag mal so, wie ganz früher die ersten christlichen Räume, ein leerer Raum, und dann füllt sich das. Und das ist auch so meine Idee. Das sollte aber möglichst so sein, dass es eben für alle gut erreichbar ist, auch für Menschen, die jetzt nicht nur in der Kirche sind. Also ich glaube, es bringt jetzt nicht, wenn die Kirche jetzt ein eigenes Online-Portal startet und dann nur alle katholischen oder evangelischen Menschen da drin sind. Nee, das hat zum Beispiel auch mal gezeigt, es hat ja zum Beispiel auch mal eine App zum Katholikentag zum vorletzten gegeben.
Ja.
Die ist gescheitert, weil natürlich nach dem Katholikentag kein Mensch mehr in diese App geht.
So,
und das ist genau der Punkt. Die Bischofskonferenz wollte ja auch mal einen eigenen Fernsehkanal machen, hat sie sich auch von verabschiedet, weil sie merkt, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen eh sind. So, und Minecraft war eben so ein Beispiel, ist jetzt sogar wieder im Kommen, wo viele junge Menschen drin waren. Und mittlerweile auch mehr Erwachsene, verschiebt sich auch so ein bisschen. Und genau, für mich sind das so Beispiele, Gebetskapelle, dann das Minecraft-Bereich, aber auch ganz normale Begegnungsportale eben, wo sich Leute einfach einmal im Monat treffen können, austauschen können über ihren Glauben, Sachen. Und dann ist es im Grunde egal, wo die Person sitzt und ob da in der Nähe Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, weil man hat erstmal ein Online-Angebot.
Eine andere These, die du in dem Buch aufstellst, ist ja übrigens, dass Kirchen und kirchliche Institutionen durchaus auch noch Websites brauchen, beziehungsweise brauchen können, aber eben ganz andere als bisher. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
Ja, also man sagt ja, heutzutage ist eine Website ja vor allem eine digitale Visitenkarte, so wo man diese Grundinfos hat. Ich glaube aber, dass sich da viel geändert hat, aber auch viele Chancen bietet. Das Internet wird ja heute ganz anders genutzt, als es nochmal gestartet worden ist oder als die ersten Websites konzipiert worden sind. Dann haben die Leute sich durch die Navigationsstruktur gehandelt. Dank Google, KI und anderen gehen Menschen ja ihre Suchbegriffe, ihre Suchsätze ein und werden ganz gezielt dorthin geleitet. Das kann auch sein, dass ich im Autonavigation bin und mein Autonavigation oder auch mein Handy frage, wo ist die nächste Kirche? Wo ist der nächste Gottesdienst? Also das ist auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da bieten diese Websites mit ihren Informationen auch die Chance, eben Leute zu informieren, die passende Information zu bringen. Und das Wichtige ist aber, dass, was ich vorhin auch schon mal sagte, mit dem Gießkannenkommunikation, das funktioniert auch nicht mehr bei einer Website. Es gibt nicht mehr, das habe ich oft auch in Begleitung von, wenn ich Vereinen oder Diözesen berate, wie die Webseiten strukturieren sollen, da sage ich immer, ihr könnt nicht mit einer Website alle in eurer Zielgruppe erreichen. Ihr könnt nicht jung und alt, das klappt einfach nicht. Ihr müsst das spezifischer machen. Und was spannend ist ja, dank KI und anderen Modellen können sich die Website ja sogar dem Suchverhalten anpassen. Das heißt, also es gäbe ja auch die Möglichkeiten, dass sich zum Beispiel eine Website, je nachdem, was ich an Suchbegriffen eingebe, sich ändert und mir andere Sachen anleitet. Das nennt so Conditional Content, also Content, der sich auf die Interessen der Userinnen und User ausrichtet. Und da sehe ich auch nochmal die Chance, nochmal zu gucken, wie man da bestimmte, noch viel passgenauere Websites bringen kann, ja.
Das heißt, dass im Prinzip die Seiten dann eigentlich mehr den Charakter von Landingpages haben als von diesen Visitenkarten-Websites wie früher, ne?
Genau, es gibt ja auch diese One-Page-Seiten, die eigentlich nur aus einer Seite bestehen, die sich einem Thema widmen, die dann darüber informieren und es wird sich, glaube ich, ausdifferenzieren.
Ja.
Viele Websites, auch von Vereinen, werden, glaube ich, eher so Portale werden. Ne, von dort komme ich dann auf eine Unterseite, die speziell für junge Menschen. Dann bekomme ich vielleicht eine zu Seniorenpastoral. Dann bekomme ich vielleicht einen zu Familienkreis. Aber ich glaube, man braucht eher so ein, gerade bei Pfarreisachen oder bestimmten Bistumsseiten ist es ja oft auch so, dass die so breit sind, dass es eher so wie so ein Portal ist, die Tür öffnen in die katholische Welt und dann eben auf spezifische Seiten ist. Und genau da sind wir auch wieder bei der Geschichte, die oft auch auffällt, da muss auch viel mehr nochmal mit Bildern und Videos gearbeitet werden.
Ja.
Also gerade bei Websites erlebt man sehr oft noch, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum noch sehr textlastig, sehr strukturlastig sind.
Ja, vielleicht ist dann auch noch schön, wenn man perspektivischen Chatbot hat, wenn man auf die Seite kommt, der einem auch weiterhelfen kann und direkt zur richtigen Stelle führen kann, ne, die man irgendwie braucht oder solche Sachen. Das wären ja
genau. Also einfach wirklich Sachen zu gucken, dass man das wirklich nochmal genau, also gerade diese Frage stellen, das sage ich auch beim Studiengang in St. Georg immer, was ist der Mehrwert für die Userinnen und User jetzt auf diese Website zu gehen und die Sachen abzurufen. Und ich glaube, das muss noch viel stärker nochmal in die Köpfe vielleicht auch rein derjenigen, die kritische Angebote online planen, dass man das noch stärker auch wirklich diese Bedürfnisse ausrichtet und nicht nur von dem reinen Strukturdenken ausgeht, wir wollen jetzt die und die Veranstaltung bewerben oder wir wollen das und das, sondern die Kirche muss vielleicht auch stärker wieder lernen, aushalten zu können, dass die Menschen selber wählen. Ja. Ja, also Kirche hat ja oft gesagt, wir legen fest, welche Angebote es gibt und die Leute kommen dann schon. Diese Zeiten sind ja vorbei und vielleicht muss Kirche deshalb wieder neu lernen, wir machen ein Portfolio und nachher werden sich die 5 Sachen durchsetzen, die die Menschen, also abstimmen mit Füßen. So, und da sind wir wieder bei dem Menschlichen vom Anfang, wo wir sagen, wo da Geschichten erzählt werden. Das ist für mich auch so ein Punkt. Was ich eher kritisiere, ist, dass oft in kirchlicher Kommunikation und Medien das zu stark auf das Priesterbild, gerade in der katholischen Kirche, abgemünzt ist. Das kann man auch bei allen kritischen Sachen mit dem Papsttum so ein bisschen sehen, zu sagen, also ich finde, es gibt so viele Menschen, die sich in Kirche engagieren, die für Kirche sprechen können. Und diese Zentralisierung eben auf bestimmte Personen oder auch Berufsgruppen, dass das, glaube ich, auch ein Bild ist, was dann eben wieder nur ein Teil der Kirche abbildet.
Ja.
Unabhängig davon, dass ja in der Außenkommunikation Ehrenamtliche zum Beispiel, Laien und Laien, auch so gut wie gar nicht vorkommen. Mhm. Ja, also man guckt, wenn Kirche kommuniziert, dann ist das sehr selten so, dann sieht man meistens den Bischof, vielleicht noch irgendeinen Referenten oder Abteilungsleitung, aber ich sag mal so, dass da wirklich Laien und Laien in der Kommunikation nach außen stehen und sagen, das ist hier unsere Kirche, für die wir stehen.
Die sie eigentlich ausmachen.
Das passiert ja sehr wenig, ja.
Ja, ja. Die zuschneidbare und spezialisierbare Kommunikation, die du gerade angesprochen hast, ist das auch ein Grund dafür, warum du über sowas wie Newsletter und Messenger schreibst, das Totgesagte länger leben, weil auch die man ja im Prinzip für spezifische Bedürfnisse und spezifische Zielgruppen anbieten kann, also Messenger, WhatsApp-Kanäle zum Beispiel, Channels oder Newsletter zu einem ganz bestimmten Thema oder für eine ganz bestimmte Gruppe. Ist das der
Hintergrund? Genau, das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass auch, weil es wieder eine sehr personale Kommunikation ist, die Newsletter, die am eigenen E-Mail-Account landet, ist was anderes als der Werbebrief oder der Social-Media-Posts. Ja, und ich glaube auch, dass da, wie gesagt, die Chance besteht, ist eben wieder noch viel gezielter zuzuschneiden, mit kleinen Mitteln. Also man sagt ja zum Beispiel, dass Newsletter 40 Mal effektiver als Facebook und damals Twitter oder X zusammen sind, weil sie halt eben durch diese direkte Kommunikation mit den Menschen und Rückkommunikation eben viel ermöglicht. Ne? Und auch da ist zum Beispiel so ein Punkt, dass da KI auch helfen kann, den Leuten auch dann auf Landingpagen, die aus einem Newsletter kommen, wieder die für sie passenden Informationen zu filtern. Ich bin großer Verfechter von Newslettern, weil mit kleinem Aufwand auch jede Gemeinde oder Pfarrei so etwas betreiben kann und ersetzt vielleicht auch den Klassiker schlechthin, eigentlich von kirchlicher Kommunikation, nämlich Fahrbrief oder Fahrnachrichten. Das ist ja so ein Punkt, den habe ich hier nur gestriffen, weil ja die meisten Vereine gerade dran sind, ihre gedruckten Sachen eigentlich alle abzuschaffen. Und ich sage, es braucht aber auch einen Ersatz.
Nachfolgeprodukt.
Kann natürlich gerade so ein Newsletter oder eben auch ein Messenger-Kommunikation einen Teil der Lücken schließen.
Ja. Ne,
zu sagen, okay, dann kann das genutzt werden.
Ja, ja, durchaus. Und dann kann man sagen, kein Gemeinde- oder Pfarrbrief mehr und dafür aber vielleicht 3-4 verschiedene Newsletter für verschiedene Bedürfnisse, Zielgruppen, Informationskanäle zum Beispiel. Ja, kann ich gut verstehen. Also.
Genau, wobei ich auch sagen muss, also ich halte nach wie vor auch Printprodukte im kirchlichen Bereich auch für wichtig, weil, wie gesagt, da auch nochmal die Ästhetik auch nochmal eine Frage kommt, auch von Bildern gespannt. Wenn Kirche auch zusammenwachsen will, dann muss es crossmedial gedacht werden. Und in dem Buch plädiere ich dafür auch, dass es eben auch Angebote gegenseitig, die online-only sind.
Ja.
Das muss Kirche vielleicht auch lernen zu sagen, es kann auch Angebote geben, die katholische Jugend macht das schon lange, die finden per se nur online statt.
Mhm. Ich will gerade, weil es so unser Schwerpunkt natürlich ist, nochmal auf den Social-Media-Aspekt ganz kurz ein bisschen eingehen, da es im Buch ja auch Platz findet. Da schreibst du, Social-Media dürfte nicht einfach ein Add-on im kirchlichen Medienportfolio sein. Da sind wir natürlich ganz deiner Meinung bei, Yid. Aber natürlich würde nochmal deine Begründung uns interessieren und helfen und natürlich vor allen Dingen auch Ideen, wie sich das ändern ließe, weil tatsächlich ist es ja bei vielen Gemeinden, Kirchenkreisen, Dekanaten, Propsteien und so weiter so, dass es eben doch nur ein Add-on ist, wenn überhaupt.
Also für mich ist eines der wichtigsten Punkte, warum man Social Media im kirchlichen Kommunikation, weil es da um Kommunikation mit den Menschen, um Dialog mit den Menschen geht. Und wenn Social Media eben nur benutzt wird, um one way die Meldung rauszuhauen, wie auf einer Website, einer Pressemitteilung oder einem Newsletter, dann hat es das Grundprinzip nicht verstanden. Ja. Und die große Chance ja von Social Media ist ja gerade diesen Dialog zu gehen. Auch wenn er manchmal anstrengend ist, Schlechtmut, Trolle und Fake News. Aber ich glaube, das ist das Spannende, wenn Kirche wieder stärker das auch als Kommunikationsraum nutzt. Ich weiß, bei der Kam Kirche hinweg haben wir ganz oft immer wieder gefordert, Kirche muss sich mehr in der Internetseelsorge, in anderen Sachen rein engagieren. Und das zeigt sich bei Social Media noch mehr. Menschen, die vielleicht früher angerufen hätten, eine Mail geschrieben haben oder einen Brief, schreiben das jetzt über einen Facebook-Kommentar, Insta-Nachricht oder andere. Und ich glaube, es hat sich verschoben und umso wichtiger ist es eben gerade dieses Community-Management zu machen. Und das ist halt oft das Problem, dass man findet noch jemanden, der das postet, aber dann fehlt jemand so. Und meine Lösungen sind zwei auf deine Frage hin. Das eine ist Netzwerken. Ich sage oft, mehrere Vereine können sich zusammentun oder Verbände können sich zusammentun und sagen, du musst nicht One-Man, One-Women-Show machen, sondern tut euch doch zusammen, weil oft sind das die ähnlichen Fragen, die da passieren. Und das Zweite ist, es gibt natürlich schon auch technische Tools, die zum Beispiel dabei helfen, so Community-Management zu nutzen. Jetzt hier zum Beispiel bei Mission und bei Medical nutzen wir das Tool Agora Pulse. Das ist zum Beispiel ein Tool, wo alle Kommentare und alle Nachrichten aus allen Social-Media-Kanälen an einem Tool zusammenlaufen. So. Und das heißt, ich kann das auch als Ehrenamtlicher, kriegt auf sein Handy, kann am Wochenende selber vom Handy antworten. Das gibt auch viele andere Tools, will jetzt da gar keine Werbung machen, das war nur das Einzige, was
können ja mal was nennen,
Social Hub. In Europa lag und nicht in den USA, das ist ja nochmal ein neues Problem. Ich würde mal sagen, also man kann sich auch technische Möglichkeiten machen und auch dieses Tool hat zum Beispiel KI drin. Das heißt, es kann auch schon Leute rausfinden, die mit ihren Fragen ein gleiches Interesse haben und die gruppieren. So, also wir lassen noch nichts mit KI beantworten, weil wir sagen, dafür ist die KI noch zu schlecht. Aber Leute zu gruppieren, wenn drei Leute fragen, wie kann ich mich zu einer Veranstaltung anmelden, dann gruppiert das Programm. So, sehr und dann kann ich natürlich gezielt das abarbeiten. Also die Antwort wäre, bildet Banden, wie das so schön heißt, setzt zusammen. Und dann könnt ihr halt mehrere Kanäle auch betreuen. Und das andere ist eben, nutzt die technischen Möglichkeiten, die es heute schon gibt, um euch eben dieses nutzbar zu machen. Aber ohne dialogischer Kommunikation macht Social Media keinen Sinn. Also dann müssen wir es auch nicht betreiben, da sollte man lieber rausgehen. Das ist auch ein Grund, warum wir uns auch teilweise entschieden haben, einige Kanäle bewusst nicht zu bespielen.
Mir fällt gerade ein dazu, Eckhard Bieger hat ein Kapitel überschrieben, das Wer-Sein, oder ich glaube besser anders betont, das Wer-Sein digital bestätigen. Und mein Gedanke dazu ist, das ist im Prinzip die These, dass soziale Medien im richtigen Umgang, also wenn man damit sich vernünftig auseinandersetzt, die Chance auch zur Identitätsbildung bieten. Das war früher eine Kernkompetenz von Kirche. Ist das richtig, dass das eigentlich korrespondiert?
Ja, ich glaube, das schreibt er ja auch, dass Social Media, gerade auch generell Online-Kommunikation, auch zu einer vertieften Religiosität beitragen können. Mhm. Ja, also mal so, das Tor, was vielleicht früher so Gatekeeper, große Buchverlage und andere, also vielleicht mein Buch wäre vielleicht für 10 Jahren auch noch nicht erschienen, weil ich dann wahrscheinlich 2 Monate lang bei irgendeinem großen katholischen Verlag betteln hätte müssen, um so ein Nischenthema wie online ein Buch zu widmen. So. Und heute hat natürlich die Chance, sich online, dass man nochmal vertieft, ganz viele sich breit und vor allem auch vernetzen kann, auch mit Menschen auf der ganzen Welt. Und dass das wirklich in einem Punkt ist, spirituell darauf auch einzugehen, durch passende Angebote. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Veränderbar. Und man muss auch sagen, dass natürlich auch es ungefähr 29% der Menschen gibt, die auch bereit sind, über ihren Glauben digital zu kommunizieren. Also wirklich auch in einen Austausch zu gehen. Und das wäre jetzt eine mögliche Zielgruppe auch für Online-Angebote von kirchlichen Trägerinnen und Trägern, zu sagen, die wollen jetzt nicht nur wissen, wann der nächste Gottesdienst online ist, sondern die wollen auch wirklich über Glaubens- oder Legationsfragen sprechen. Und das zeigen ja auch alle Studien. Die sagen, es gibt eine Abwendung von den Amtskirchen, aber spirituelle Themen nehmen wieder zu, auch bei jungen Menschen. So, und ich glaube, natürlich ist Online-Kommunikation Teil der Amtskirche, aber es bietet vielleicht auch die Chance, ich sag mal so, vielleicht auch ein bisschen den verstaubten Mantel abzulegen und damit so ein bisschen vielleicht auch Türen aufzustoßen, die vielleicht sonst zu wären.
Ja, ich will mal ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Du schreibst im Buch, digitale Glaubenskommunikation sei kein Sprint, sondern ein Marathon. Kann ich mir sehr gut vorstellen. 2 Fragen dazu. Wie lässt sich der notwendige Ressourceneinsatz dafür bekommen bzw. begründen? Und welche Rolle kann dann da auch nochmal das Vernetzen spielen, das du schon angesprochen hast?
Ja, ich glaube, dass gerade, das zeigt Tagung Kirche Web oder auch Online-Begegnungen, ich glaube, gerade dieser Austausch und Vernetzung von Menschen, die sich online im Medienkommentar holen, das ist total wertvoll, weil man gegenseitig eben sich unterstützen und beraten kann und damit auch ein Stück weit auch vielleicht dieses One-Man-One-Women-Show überwinden kann. So. Ich glaube, in den ersten Bistümern gibt es ja auch schon Überlegungen, in diesem Bereich tätig zu werden. Zum Beispiel das Thema Chief Digital Officer. Es gibt jetzt das erste Bistum, was so einen eingeführt hat. Eine Person quasi in der kirchlichen Struktur, die alle digitalen Maßnahmen koordinieren soll. Es gibt auch in anderen Bistümern, wo schon so Teilabteilungen gebildet werden. Also man merkt gerade zumindest in der katholischen Kirche, dass es da so einen Bewusstseinswandel langsam gibt, dass wir dazu auch Personal braucht. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen, deswegen ist es ein Marathon, um auch alle zu überzeugen, dass es wirklich sinnvoll ist, in diesem Bereich auch Geld zu investieren. Und für die wenigen, die da aktiv sind, da gehöre ich ja auch zu, ist, glaube ich, wirklich dieses sich vernetzen, zusammenschließen und gemeinsam dann Projekte anzugehen. Das hoffe ich auch ein bisschen, dass das Buch so ein bisschen auch anregt zu sagen, Leute, guckt doch noch mal, wie ihr gemeinsam mit anderen etwas erreichen könnt, um dann auch kleine Projekte auf den Weg zu bringen. Und vor allem, und das ist ja die große Chance von Online und Social Media, man kann das relativ schnell einfach mal ausprobieren, man bekommt ein direktes Feedback. Sagen wir mal so, bei der Kirchenzeitung, wo ich ja auch viele Jahre gearbeitet habe, die kam einmal pro Woche raus, wenn dann mal ein Feedback kam, vielleicht mal per Post ein Leserbrief. So, und das ist jetzt wirklich die große Chance, dass man natürlich auch Sachen dann anpassen kann und auf diese Bedürfnisse zuschneiden kann. Und ich sage auch immer, das habe ich zumindest als Westfale gelernt, lieber entschuldigen als um Erlaubnis bitten. Also einfach auch in katholische Kirche einfach mal Sachen auszuprobieren. Sie müssen natürlich in bestimmten Rahmen und Punkten sein, aber genau, es muss nicht immer alles dann erst vom Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat genehmigt werden, was man online oder Social Media tut, sondern das sollte man einfach auch dann den Expertinnen und Experten in den Vereinen, Gemeinden und Kirchorten.
Also von der Haltung her ein bisschen mehr Silicon Valley in die Kirche sozusagen.
Ja, genau, ein bisschen mehr Silicon Valley und ja, vielleicht auch dieses, das geht nicht, das geht erstmal nicht aus dem Kopf kriegen. Ne? Also ich habe vor 2 Jahren aus dem Fortbildung zum Datenschutzkoordinator gemacht und das Erste, was ich aus dem gelernt habe, sie lernen hier, wie sie das ermöglichen, dass sie Datenschutz nutzen können und sie lernen nicht hier, wie sie es zum ersten Mal verbieten können. Viele Organisationen, die möchten was online Social Media machen, haben halt viele Befürchtungen. Was ist mit Datenschutz? Was ist mit Technik? Muss ich das jetzt freigeben lassen vom Pfarrer und so weiter und der Kirchenleitung? Und ich glaube, das so ein bisschen mehr ausprobieren, mehr Start-up, das ist ganz gut mit dem bisschen mehr Silicon Valley. Ja. Genau. Und was mir auch wichtig ist, und das ist mein Schlusssatz, mehr Ökumene. Auch Online-Projekte könnten stärker ökumenisch laufen, weil viele Kirchensachen dann doch ähnlich sind. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu weit, aber vielleicht werden wir das mal erleben in ein paar Jahren, dass da noch viel stärker einfach gemeinschaftlich gedacht wird und auch Online-Projekte mehr gemeinschaftlich gemacht werden.
Weil du es gerade schon ansprichst, der Blick in die Zukunft, zum Abschluss nochmal, Gott ist online. Wie glaubst du, ist die Entwicklung in digitaler Glaubenskommunikation, wenn du dich jetzt ein bisschen prophetisch betätigen solltest oder vielleicht auch, wenn du einfach nur träumen würdest, wie würde es zum Beispiel in 10 Jahren die Entwicklung aussehen? Was denkst du, wo geht's hin?
Also ich glaube, dass uns das große Thema KI einen großen Umbruch bringen wird, der Kommunikation ganz anders funktionieren wird. Zum einen wird sie viel personeller sein. Ich glaube, Kommunikation mit insgesamt, was jetzt vielleicht schon so im Kleinen mit personalisierten Newslettern oder anderen Sachen passiert, wird noch viel stärker sein. Und das bietet aber auch große Chancen, dass ich natürlich auch kirchliche Online-Angebote wirklich zielgenau zupassen kann auf die Bedürfnisse der Einzelnen. Gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, es ist kein Heilsbringer, der alle Probleme hat. Man muss auch andere Probleme dann berücksichtigen. Das ist natürlich Datenschutz, auch der enorme Ressourcenverbrauch durch KI. Das ist im Bereich Schöpfungsbewahrung ein wichtiges Thema. Gerechter Zugang zu digitalen Themen. Auch das wird ein großes Thema sein. Der BDK hat sich gerade noch am letzten Wochenende in der Hauptversammlung damit beschäftigt, zu sagen, auch im digitalen Raum gibt es auch bei jungen Menschen Ungleichheiten und auch im ländlichen Raum. Aber ich glaube, es wird eine ganz andere Form der Interaktion mit Medien sein. Und wenn die Kirche es schafft, dort gutes Storytelling zu betreiben und nah bei den Menschen zu sein in diesen Online-Projekten, dann hat sie, glaube ich, eine Chance. Und dazu kann beitragen, weil so ein bisschen mehr Silicon Valley-Charakter in die kirchlichen Projekte reinkommt. Ein bisschen mehr ausprobieren, ein bisschen mehr Start-up und weniger Strukturen und Satzungen.
Ja. Ja, sehr spannend. Wir werden es erleben. Christian, wir kommen zu unseren, wir nennen sie inzwischen Standardfragen, weil wir uns angewöhnt haben, sie allen unseren GesprächspartnerInnen im Podcast zu stellen, meistens zum Abschluss. Die erste von diesen beiden Fragen, die ich dir eben auch gerne stellen möchte, lautet so: Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche ist inzwischen weit verbreitet, gerade in sozialen Medien. Was, ganz einfach, fällt dir dazu ein? Was bedeutet das für dich, digitale Kirche? Wie würdest du es definieren?
Ja, es ist ein Raum, wo Kirche mit den Menschen in Dialog treten kann. Crossmedial sehe ich da, natürlich viel online, aber es bietet ja die Chance auch eben von verschiedenen Mediengattungen, Text, Audio, Video, Bots, also da einfach ein offener Raum für einen Dialog auf Augenhöhe. Das würde ich damit verbinden, in der Hoffnung. Bisschen idealisiert vielleicht, aber so ist das vielleicht mein Wunschtraum, ja.
Sehr schön. Danke dir. Die zweite und allerletzte Frage, Christian: Wenn du dir eine Bühne, ein Thema und ein dazu passendes Publikum aussuchen könntest, worüber würdest du, wenn du ja ganz frei wärst, mal gerne wo und zu wem sprechen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich würde mal ganz gerne, vielleicht auch jetzt geprägt durch die letzten Begegnungen mit Rom, tatsächlich in Rom gerne mal mit Verantwortlichen reden, die dort Online-Kommunikation tätigen. Muss ja nicht gleich der Papst sein. Aber ich glaube, für mich ist das noch mehr, katholische Kirche weltweit ist noch eine größere Marke und hat noch mehr die Chance, Stories zu erzählen und da nochmal zu gucken, wie vielleicht auch man da so eine Bühne hätte, sich auszutauschen, wie man anders und besser Geschichten erzählen kann, Storytelling betreiben kann. Ja, das wäre einfach mal nochmal ein spannendes Projekt. Das ist auch noch bei der Gesellschaft katholischer Polizisten oder Kirche im Web noch nicht gelungen. Wir hatten ja einmal den Bernd Hakenkort von Radio Vatikan vor Ort dabei. Mhm. Aber so richtig die Brücke nochmal zu schlagen, zu gucken, weil ich glaube, da sind auch ganz viele spannende große Projekte bei, die da Weltkirche nochmal ermöglicht.
Ja. Das ist ja schön. Du hast das als einer von wenigen bisher dialogisch beantwortet. Also es gibt nicht nur was, wo du sagst, du möchtest den Leuten was mitgeben, sondern du würdest gerne auch was von denen erfahren, ne?
Ja, genau, weil ich glaube, dass einfach total viel, weil durch die Kommunikation allein in verschiedenen Sprachen, Sprachkulturen, die ja auch wieder anders auch mit Kommunikation umgehen, ne? Also ich glaube, das wäre echt nochmal spannend, so in einem Dialog zu treten und genau da zu schauen, wie da auch Kommunikation gesteuert und wahrgenommen wird.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Christian. Vielen Dank fürs Teilen, dass du deine Zeit, dein Wissen und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Alle Infos und Links zu dieser Episode vom Yeet Podcast und natürlich vor allem zu Gott ist online gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Und vielen Dank auch an euch alle, die ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Themen oder Gästevorschläge, meldet euch jederzeit gerne bei uns. Kontakt zu uns bekommt ihr, wisst ihr vielleicht schon, via DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder ganz einfach über unsere Website www.yeet.de. Da gibt's außerdem alles zum Yeet-Netzwerk, unsere Newsletter. Wir hatten es ja heute viel von Newslettern, aber auch viele bunte Bilder und natürlich alle Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal und wir sagen von hier aus Tschüss.
Tschüss zusammen.